Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Lesen Sie eigentlich noch ganze Bücher? Das muss doch heute wirklich nicht mehr sein. Es gibt so viele Alternativen heute. Wir leben im Zeitalter der Kurzfassungen und was die leisten und nicht leisten und wie in der Vergangenheit Literatur komprimiert wurde. Das schauen wir uns gleich genauer an hier in der Lesart. Ganze Bücher lesen, das muss man sich heute wirklich nicht mehr antun. Es gibt Unternehmen, die alle möglichen Bücher in Kurzfassung von 15 Minuten anbieten oder man kann sich YouTube-Videos angucken. Thomas Manns 900 Seiten Zauberberg gibt es da in wenigen Minuten schön nachgespielt, schön kurz mit Lego-Figuren. Und mit künstlicher Intelligenz kann man sich ganz individuell gekürzte Fassungen von allen möglichen Texten herstellen lassen. Das führt auch zu kulturkritischen Klagen, zum Beispiel: Unsere literarische Kultur würde kaputt gehen, weil in den Schulen keine Ganztexte, also keine ganzen Bücher mehr gelesen würden. Da kann man sich doch schon mal fragen, was passiert eigentlich, wenn man Texte kürzt? Was sind berühmte, folgenreiche Beispiele dafür? Und wohin führt die Kürzungsmode der Gegenwart? Der Literaturwissenschaftler Carlos Spörhase hat sich das gefragt und er hat einen sehr interessanten, recht kurzen Essay darüber geschrieben. 90 Seiten über das Komprimieren von Literatur. Und jetzt ist er hier im Studio. Guten Tag, Herr Spörhase.
Hallo. Guten Tag, ich freue mich, hier zu sein.
Sie gehören nicht zur Klagefraktion, was die Kürzung angeht. Gehören Sie denn zur Jubelfraktion? Finden Sie gekürzte Texte super?
Ich gehöre nicht zur Klagefraktion. Ich gehöre aber auch nicht zu einer reinen Jubelfraktion. Ich versuche eigentlich zu zeigen, dass es seit der Antike gekürzte Texte gibt, dass es etwas ist, was uns seit der Antike begleitet. Und versuche zu verstehen, warum die so wichtig sind, warum die so erfolgreich sind und aber auch, warum wir einfach so ein ambivalentes Verhältnis zu ihnen haben.
Ein besonders erfolgreicher gekürzter Text war ein berühmter Abenteuerroman, Robinson Crusoe von Daniel Defoe, der vor den Kürzungen eigentlich noch gar kein Abenteuerroman war, oder?
Ja, genau so ist das. Also im 18. Jahrhundert ist es so, dass 3/4 aller Ausgaben dieses hocherfolgreichen Romans gekürzte Ausgaben sind. Das heißt, die meisten Leute, die diesen Text gelesen haben, ob sie es wussten oder nicht, hatten eine gekürzte Fassung in der Hand. Und diese gekürzte Fassung streicht zum Beispiel bestimmte theologisch motivierte Passagen heraus, die Kürzer vielleicht langweilig gefunden haben. Und der Roman, der Abenteuerroman Robin Crusoe entsteht eigentlich erst durch diese Kürzung, dadurch, dass die Kürzungen sich auf den Protagonisten konzentrieren und sehr stark auch an den Herausforderungen, die dieser Protagonist überwinden muss.
Sie erzählen von diesem berühmten Fall in Ihrem Buch und Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch über die Frage der Autorschaft bei Kürzung. Das ist ja schon mal ein interessanter Fall dafür. Dieser gekürzte Abenteuerroman, den Daniel Defoe so ja gar nicht im Sinn hatte, ist er dann eigentlich der Autor davon?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir wissen sehr, sehr wenig, auch literaturwissenschaftlich, über die Lektoren, über die Personen, die diese Kürzungen vornehmen. Die schweigen ja auch meist über ihre Arbeit. Insofern wissen wir häufig gar nicht, wer das war. Und in vielen Fällen wissen wir auch gar nicht, ob die Autoren wirklich so zufrieden waren mit dem Ergebnis. Wir haben aus dem 1. Jahrhundert nach Christus ein Zeugnis, wo ein Gelehrter und Mediziner, Galen, sagt aus dem 2. Jahrhundert, es gibt so viele Kurzfassungen von meinen Werken, ich finde die nicht gut, aber dann mache ich sie doch lieber selber, als diese Arbeit irgendwelchen anderen Personen zu überlassen.
Ich fand auch sehr interessant, das reichen Sie mal kurz an, dass der Roman Libertin, also der erotisch freizügige Roman so aus dem Frankreich der Aufklärungszeit, dann auch heftig gekürzt wurde, sodass daraus eigentlich pornografische Literatur entstanden ist durch die Kürzung.
Ja, so ist das. Also man kann gerade von der Pornografisierung dieser Texte sprechen, weil der Roman Libertin ja eigentlich auch sehr viel feministische und gesellschaftstheoretische Anteile hat und die sind dann rausgefallen und nur die erotischen Passagen, sozusagen das saftige Material, ist dann geblieben und auch da findet dann eine Veränderung der Gattung statt, dadurch, dass diese Texte komprimiert werden.
Ich fand das extrem interessant, wie Sie so durch die Zeiten wandern, eben von der Antike angefangen, durch die Kürzungsgeschichte, und ein ganz prominentes Beispiel, mit dem Sie sich vor allem beschäftigen, ist der Messias. Messias von Klopstock, ein riesiges Werk, 4 Bände lang vom Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock. Und ich war ja vorhin schon bei der Klage, dass heute in den Schulen keine Ganzschriften mehr gelesen würden. Den Messias fanden in der Zeit nach Klopstock dann die Lehrer auch sehr wichtig, aber haben eingesehen, dass ihre Schüler eher nicht die 4 Bände sich reinziehen werden. Wie haben die denn das Problem gelöst damals?
Ja, dieser Messias hat 20.000 Verse und schon zu Klopstocks Lebzeiten bekommt er einen Brief von einem Lehrer aus Schulpforta. Das ist die Schule, das Gymnasium, das auch Klopstock selbst besucht hatte. Und dieser Lehrer schreibt ihm, du, also das ist wirklich wichtig, was du da machst, aber kann ich nicht vielleicht eine Kurzfassung davon erstellen? Und Klopstock ist erstmal so ein bisschen irritiert, bittet sich auch aus, dass ihm diese Kurzfassung zugeschickt wird. Und dann gibt er aber sein Okay. Also das heißt, wir sehen, dass Klopstock selbst ein ambivalentes Verhältnis dazu hat und dass er auch einsieht, dass dieses Versepos doch sehr kompliziert ist, sehr anspruchsvoll und dass es sinnvoll sein könnte, in schulischen Kontexten komprimierte Fassungen als einen ersten Schritt auf das Epos hin zu lesen.
Haben Sie sich eigentlich, also oder diesen Fall kann man eigentlich ja auf die Schulen von heute übertragen, oder?
Ja.
Weil genauso stehen heute Lehrerinnen und Lehrer vor der Herausforderung, wie kriege ich meine Schüler dazu, die großen Werke der deutschen Literaturgeschichte oder anderer Literaturgeschichten zu lesen. Haben Sie sich angeschaut, wie da heute mit Kürzungen oder Komprimierungen gearbeitet wird?
Ja, es gibt also einen sehr kritischen Diskurs dazu. Sie hatten es schon angesprochen am Anfang zu den Ganztexten und den gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, wo Lehrer darüber diskutieren, ist es sinnvoll, Kurzfassungen zu benutzen oder sollte man sich nicht doch auf die Ganzlektüre beschränken? Und mein Essay ist im Grunde auch ein Plädoyer dafür.
Für die Kurzfassung.
Ja, also zumindest die Kurzfassung wirklich als eine Form der Vermittlung von Kultur ernst zu nehmen und auch in schulischen Kontexten vielleicht doch wieder stärker auch hineinzubringen, ja.
Ich habe jetzt vor unserer Sendung mal meinen Deutschlehrerfreund befragt, wie das bei ihm so ist. Also einerseits hat er mich getröstet und gesagt, in Brandenburg lehrt er, wir lesen schon noch Ganzschriften, also jedes Jahr mindestens ein Buch. Die Lehrer dürfen auch mehr Bücher anbieten. Und er war sehr skeptisch bei diesem Gedankengang, dass man sozusagen Schülerinnen und Schüler mit Kurztexten, Zusammenfassungen oder ähnlichem sozusagen dahin verführen könnte, dann wirklich mal den Ganztext zu lesen, weil er meint, so funktioniert das nicht. Wenn man die kriegt, dann mit Büchern, die sie sozusagen bei ihrer Leseerfahrung, ihrer schmalen Leseerfahrung abholen und die Schülerinnen tatsächlich direkt erreichen. Also bei ihm habe ich viel Skepsis gehört, dass das funktioniert, dass man Kurztexte als Vermittlung einsetzen kann. Haben Sie andere Beispiele gehört aus der Praxis?
Ich kann diese Skepsis sehr gut verstehen und ich glaube, wir müssen auch gar nicht immer damit rechnen, dass dann notwendigerweise der Ganztext gelesen wird. Also nur kurz, um nochmal zu Klopstock zurückzukommen. Also der Messias wird einfach nicht mehr gelesen. Und er wird sicherlich auch nicht ganz gelesen. Und jetzt ist die Frage, wollen wir wenigstens Teile oder komprimierte Fassungen dieses Werkes in der Schule lesen, dieses wichtigen Autors, der jetzt gerade zum 300. Mal Geburtstag hat? Oder wollen wir es ganz streichen? Und da richtet sich meine Position gegen so einen kulturellen Maximalismus, wo man sagt, ganz oder gar nicht. Vielleicht ist manchmal ein Ausschnitt oder eine komprimierte Fassung doch ein ganz guter Weg, zumindest Aspekte eines wichtigen Werkes, eines wichtigen Klassikers kennenzulernen. Und ich denke, Sie machen ja hier im Radio ja auch gar nichts anders. Ja, in vielen Sendungen werden ja viele Bücher vorgestellt. Häufig werden auch Kurzfassungen von Texten formuliert. Manche dieser Texte werden die Hörerinnen und Hörer im Anschluss sich dann vielleicht kaufen und lesen, viele aber nicht. Ist es schlimm? Ich würde sagen, nein.
Ja, das gehört natürlich bei unseren Rezensionen dauernd zur Fassung, dass man sagt, darum geht es so ungefähr in dem Buch und das halte ich davon. Das ist aber ein pragmatischer Zweck. Man macht auf das Buch aufmerksam. Bei Ihnen geht es ja auch, und das diskutieren Sie ja auch um die Frage, wenn ich ein komprimiertes Werk habe, ist das eigentlich noch ein ästhetisches Werk oder ist das irgendwas anderes? Ne? Ein Beispiel, was mir dabei in den Sinn kam, also eins meiner Lieblingsbücher, Moby Dick von Herman Melville, kenne ich auch in kürzeren Fassungen, zum Beispiel Graphic Novel Fassung. Ja. Und da bleibt eigentlich nur übrig von dieser riesigen, komplexen Geschichte irgendwie verrückter weißer Mann jagt weißen Wal und wird dann vom Wal getötet. Und dieses Buch mit all seinen Abschweifungen und Verrücktheiten und Figuren und Erörterungen erkenne ich darin eigentlich nicht wieder. Also ich würde sagen, das hat mit Moby Dick eigentlich nichts mehr zu tun. Oder würden Sie was anderes sagen?
Also jetzt kenne ich nicht diese Graphic Novel, die Sie gelesen haben. Moby Dick ist ja in ganz unterschiedlichen Graphic Novels dann auch verarbeitet und dann auch komprimiert worden. Ich würde Ihnen vollkommen zustimmen, dass es keine Kürzung gibt, die verlustfrei ist. Es gibt immer Verluste. Das heißt also zum Beispiel ein Spannungsbogen, der sich durch einen ganzen Roman hindurchzieht, lässt sich möglicherweise in einer Kurzfassung nicht besonders gut darstellen. Bestimmte sprachliche Qualitäten, rhetorische Qualitäten lassen sich möglicherweise in Kurzfassung nicht mehr so gut darstellen wie im Original. Das heißt also, wir operieren immer mit Verlusten. Aber ich glaube, es bedarf dann eines bestimmten Pragmatismus, der immer situationsspezifisch sein muss, um zu entscheiden, in welchen didaktischen Kontexten, auch in welchen Bereichen der Kulturvermittlung, in welchen Bereichen der literarischen Selbstverständigung einer Gesellschaft können wir vielleicht auf bestimmte Aspekte erstmal verzichten, um vielen Menschen auch eine Teilhabe an diesen kulturellen Artefakten zu ermöglichen.
Ich muss auch zugeben, dass Sie wirklich tolle Fürsprecher fürs Kürzen gefunden haben. Und der tollste ist der Schriftsteller Stefan Zweig. Der hat geschrieben, ich lese das mal kurz vor, 9/10 aller Bücher finde ich mit überflüssigen Schilderungen, geschwätzigen Dialogen und unnötigen Nebenfiguren zu sehr ins Breite gedehnt. Und er hat vorgeschlagen, selbst so eine Serie von Homer über Balzac bis Thomas Manns Zauberberg mit gründlichen Kürzungen herausgegeben. Da ist aber nichts draus geworden, oder?
Da ist nichts draus geworden. Es gibt dann natürlich andere Versionen wie Reader's Digest, die sich dann häufig nicht mit diesen Klassikern befassen, sondern eher so mit Middlebrow-Literatur, die genau das einzulösen versuchen. Stefan Zweig hat es sehr ernst genommen und das ist gar nicht nur eine polemische Aussage jetzt gegen Thomas Mann oder so. Sondern bei der Übersetzung seiner eigenen Werke aus dem Deutschen ins Französische hat er seine Übersetzerin darum gebeten, auch zu kürzen. Das heißt also, er hat das auch für die Arbeit an seinen eigenen Werken sehr ernst genommen.
Was können wir jetzt eigentlich lernen von dem, was Sie sich in der Vergangenheit angeschaut haben, von dieser sehr reichen Kürzungsgeschichte, die ich da zum ersten Mal kennengelernt habe jetzt bei Ihnen, für die Kürzungsdiskussionen der Gegenwart, also bis hin zu künstlicher Intelligenz, die uns von jedem Buch Kurzfassungen erstellen kann?
Also ich glaube, wir können lernen, dass wir etwas entspannter sein sollten, dass es seit Beginn der Kultur, der schriftlich überlieferten Kultur, Kürzungen gab, die in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt wurden und dass es sehr sinnvolle, sehr hilfreiche Möglichkeiten gibt, Texte zu kürzen. Also Goethe zum Beispiel hat sogar die Ilias gekürzt, um sich einen besseren Überblick über das Epos zu verschaffen. Also es gibt immer wieder sehr, sehr interessante Momente, wo man, glaube ich, sehr gut mit Kürzungen arbeiten kann. Aber es gibt auch Nachteile. Und wir sollten pragmatisch an die Sache rangehen und die Vor- und Nachteile abwägen. Das wäre eigentlich mein Plädoyer.
Kurzfassung, komprimierte Literatur, so heißt der Essay von Carlos Spöhr. Also wie gesagt, schön kurzer Essay, 90 Seiten, im Waldstein Verlag ist der erschienen. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Die Kriminalromane der französischen Autorin Fred Vargas, die haben sehr viele Fans bei uns. Diese Fans mussten aber lange warten auf einen neuen Roman von ihr, 6 lange Jahre. Jetzt ist aber endlich der 10. Krimi in der Kommissar Adams Berg-Reihe von Fred Vargas erschienen. Und mit dem gibt's aber gleich einen weiteren Grund für Fansorgen. Könnte das eventuell schon der letzte Auftritt von Kommissar Adams Berg sein? Auf jeden Fall steht dieser Roman, Jenseits des Grabes heißt er, auch jetzt im Juli, weit auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Und Jurymitglied Sonja Hartl, die hat das Buch für uns vorsichtshalber schon mal auf mögliche Ermüdungserscheinungen abgeklopft.
Neue Krimis.
Verschroben ist er ja schon, der Kommissar Jean-Baptiste Adamsberg, den die Französin Fred Vargas 1991 erfunden hat. Wolkenschaufeln nimmt einen Großteil seiner Arbeit ein. Das ist eine Art zielloses Nachdenken, das aber bisher in jedem Teil zur Auflösung der jeweiligen Kriminalfälle geführt hat. Und das wird's auch im 10. Band, so viel will ich verraten. Und in dem geht Adamsberg dem Wolkenschaufeln in einem kleinen Dorf in der Bretagne nach. Dort sterben nämlich reihenweise Menschen unter geheimnisvollen Umständen. Sie Sie werden mit einem seltenen Messer erstochen und vor jedem Mord wollen die Bewohner von Louvic die hinkenden Schritte eines Geistes gehört haben. Auch zerbrochene Eier und Flohbisse spielen eine Rolle. Es gibt also für Adamsberg und seine Getreuen eine Menge Arbeit, die beständig unterbrochen wird von verführerisch beschriebenen Mahlzeiten, die der örtliche Gasthofbesitzer für sie zubereitet. Und diese Behaglichkeit des gemeinsamen Essens, das dörfliche Setting mitsamt überschaubarer Anzahl von Verdächtigen, lässt so einen Hauch Rätsel-Krimi-Atmosphäre durch Jenseits des Grabes ziehen, sodass ich trotz des leicht langatmigen Anfangs unweigerlich ins Mitraten gekommen bin. Und ja, es gibt in Jenseits des Grabes so leichte Reihen Ermüdungserscheinungen. Beispielsweise ist eine Eigenheit von Vargas-Krimis, dass es ein ganzes Arsenal an wiederkehrenden Figuren gibt, die meistens eine Eigenschaft in unglaublichem Übermaß besitzen. Eine meiner Lieblingsfiguren, Violette Rétoncourt, ist beispielsweise unglaublich stark und athletisch, sodass ihr niemand körperlich etwas anhaben kann. Allerdings fällt in diesem Teil dann doch auch auf, dass diese Beschränkung auf Eigenheiten besser in einem großen Ensemble funktioniert. Und gerade bei Rétoncourt hatte ich einige Male den Eindruck, dass es zu ihr noch sehr viel mehr zu erzählen gäbe. Dennoch aber funktioniert über weite Strecken der Vargas-Charme. Diese Verbindung aus Historie und Aberglaube, das Exzentrische und Skurrile im Kleinen. Und dieses Mal gibt es sogar ein kleines Thriller-Intermezzo, bei dem sie zeigt, dass sie auch knallhart schreiben kann. Und deshalb hoffe ich, dass Jenseits des Grabes nicht der letzte Fall mit Adamsberg ist, wie in der französischen Presse spekuliert wird. Denn ich glaube, Fred Vargas könnte noch die ein oder andere Überraschung in petto haben. Und bis es soweit ist, habe ich mich mit Jenseits des Grabes ungemein gut unterhalten.
Gute Nachrichten also von Sonja Hartl zu Fred Vargas, ihr neuer Roman Jenseits des Grabes, eben wahrscheinlich noch nicht der letzte Adamsberg-Roman. Das Buch wurde aus dem Französischen übersetzt von Claudia Marquardt, ist im Limes Verlag erschienen mit 528 Seiten, 26 Euro ist der Preis und das Buch steht jetzt im Juli auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste mit jeder Menge Krimi-Stoff jetzt für den Sommer finden Sie auf unserer Website Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Parade, so heißt der neue Roman der britischen Autorin Rachel Cusk, eine viele Male ausgezeichnete, auch viel diskutierte Autorin ist das. Von ihrem neuen Roman waren deutsche Literaturkritikerinnen fasziniert oder auch frustriert. Völlig gegensätzliche Einschätzungen also zu dem Buch. Da bin ich gespannt, wie unser Kritiker Nico Bleutke auf den Roman reagiert hat. Hallo, seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Ja, wie sieht's aus? Sind Sie fasziniert von dem Buch oder frustriert oder irgendwas dazwischen?
Bei mir war es tatsächlich ein Hin und Her. Also das Buch beginnt mit dem Kapitel, da wird so alles, was man irgendwie aus Schreibschulen oder Theoriebüchern zum Roman kennt, erstmal ausgehebelt. Mitten im Satz wechselt die Erzählsituation. Etwas wird erzählt und dann wird es hochreflexiv, überfrachtet mit Begriffen nochmal herausgearbeitet. Das sind sehr spröde, umständlich formulierte Sätze. Da habe ich tatsächlich beim Lesen geächtzt. Und dann gibt es andere Abschnitte, die sind sehr wahrnehmungsintensiv. Beschreibungen von Landschaften, von Menschen. Und da werden tatsächlich Welten aufgefaltet und da wurde ich dann in das Buch wieder hineingezogen. Also ein Hin und Her.
Verschiedene Erlebnisse mit dem Buch. Kann man sagen, wovon Rachel Cusk in diesem Roman erzählt?
Man kann es, wie wahrscheinlich bei jedem Buch, zumindest mal versuchen. Und dann könnte man sagen, es ist vielleicht, wenn man versucht, die Essenz herauszufiltern, ein Buch über die Verwandlungskraft der Kunst. Es geht immer um Kunstschaffende, meistens interessanterweise bildende Künstler und gar nicht Schriftsteller. Einmal kommt ein Filmemacher vor. Und gleich in diesem erwähnten ersten Kapitel geht es zum Beispiel um eine Frau, über die heißt es, wenn ihr etwas zu viel wird, dann stellt sie sich die Dinge einfach verkehrt herum vor und schon beruhigt sie sich. Und ihr Mann wiederum, ein Maler, hat dieses Verfahren zu einer künstlerischen Technik entwickelt und malt gleichsam auf dem Kopf, sodass seine Bilder beim flüchtigen Hinsehen wie irrtümlich falsch herum aufgehängt wirken. All das wird aber, das haben wir ja schon angedeutet, keineswegs traditionell erzählt. Es gibt zum Beispiel auch gar keine originellen Charaktere, sondern eher so etwas wie prototypische Figuren und alle Kunstschaffenden, die auftauchen, die tragen den Namen G. Alle.
Alle Figuren alle. Heißen G. Und ja, das heißt, wie ist dann das Erzählen organisiert? Dann an den Figuren ja wahrscheinlich weniger, oder?
auch, aber vor allen Dingen an so etwas vielleicht wie Leben oder Lebensläufen der Figuren. Auch das wieder prototypisch und den Beziehungen, in denen sie stehen. Nebenbei, das lehnt sich auch immer wieder an reale Kunstschaffende an. Bei diesen Bildern, die auf dem Kopf stehen, kann man natürlich an Baselitz denken. Der Filmemacher erinnert ein bisschen an Erik Romer. Es sind 4 große Kapitel, aus denen der Roman besteht. Und jedes Kapitel oder fast jedes hat 2 Stränge, die so versetzt oder gegeneinander geschnitten erzählt werden, die auch auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben. Der zweite Strang dieser Erzählung des Malers und seiner Frau, die alles auf dem Kopf stehen, ist eine Frau, die auf der Straße einfach von einer anderen Frau niedergeschlagen wird. Mhm. Und dann wird darüber reflektiert, ist auch das ein Akt der Kunst, ein Akt des Widerstands vielleicht? Es gibt ein anderes Kapitel, da ist von einer Malerin die Rede, da über die heißt es, sie habe ihre wilden Jahre in der Stadt schon hinter sich und jetzt führt sie ein großbürgerliches Leben mit Mann und Kind auf dem Land. Es wird das Abhängigkeitsverhältnis zu diesem Mann gezeigt, der Anwalt ist und aus seiner Perspektive der Frau ihr Kunstschaffen überhaupt erst ermöglicht. Gleichzeitig versucht er sich künstlerisch und dilettiert als Fotograf, macht dann so Aufnahmen von der kleinen Tochter, die wiederum die Frau so deutet, als würde die Tochter ausgestellt und bloßgestellt durch diese Fotografien. Und dieser Strang wird dann mit einem ganz anderen Strang kurz geschlossen. Da ist plötzlich in einer Wir-Perspektive davon die Rede, dass wenn wir uns erholen wollten, wir auf eine Insel wanderten. Und dann wird diese Insel, Mann oder Man's Island, Manns Hof, beschrieben. Seitenweise Beschreibungen von Landschaften, von der Topografie der Insel. Und dann kann man sich natürlich fragen, und das habe ich mich natürlich auch beim Lesen, was ist der Sinn des Ganzen oder vielleicht die Idee, die dahinter steckt. Und ein Schlüsselsatz über einen Maler heißt es einmal, seine Bilder wurden größer und abstrakter. Und vielleicht ist das so etwas wie eine Idee, das wurde ja in eigenen Kritiken, Sie haben das erwähnt, schon angedeutet. Vielleicht hat Rachel Cusk tatsächlich versucht, so etwas wie einen abstrakten Roman zu schreiben. Dazu würde dann wiederum auch der Titel passen, Parade. Also es wird etwas, es reiht sich etwas auf, wird in Bewegung versetzt, ganz unterschiedliche Aspekte, die erstmal linear oder kausal gar nicht zu verbinden sind, sondern vielleicht eher konstellativ, vielleicht auch die Formulierung im Deutschen, jemanden in die Parade fahren.
Und es geht immer um Kunst, um die Möglichkeiten von Kunst und Formen von Kunst. Oder gibt es auch andere Themen, die dann in diesem abstrakten Roman aufleuchten?
Ja, die werden auf jeden Fall unter der Hand eingeschleust. Einiges haben wir ja schon gehört. Die Frage nach den Möglichkeiten der Kunst. Wie ist das Verhältnis von Wahrnehmung der Wirklichkeit? Welche Rolle spielt eigentlich die Einbildungskraft darin? Was heißt es, einer Sache Bedeutung zuzuschreiben? Und dann natürlich die großen Fragen, die Rachel Cusk in ihrem Schreiben von Beginn an umtreiben. Die Frage nach dem Verhältnis von Körper und Gewalt, die Frage nach der Identität, vielleicht deswegen auch die offen gehaltenen Figuren, die Frage nach den immer noch patriarchalen Verhältnissen, nach Elternschaft und Mutterschaft. Das macht ja Rachel Cusk seit 20 Jahren sehr perfekt und vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Buches nach der Art, wie Menschen die Welt wahrnehmen.
Und habe ich vorhin, als Sie Ihre Grundeindrücke geschildert haben, das richtig verstanden, dass der Roman dann nach dem schwierigen Anfang etwas weniger abstrakt wird wenigstens?
Na, es gibt mehrere dieser Passagen, die solche Beschreibungen wie die der Insel haben. Und da gibt es so eine Art Gegenidee zum Abstrakten, die Idee einer reinen, sehr offenen Wahrnehmung, also eine Wahrnehmung, die nicht versucht ist, die Dinge und Menschen durch Machtausübung zuzurichten. Und mir ist da ein Satz, der über diesen Filmemacher geäußert wird, einmal hängen geblieben. Da heißt es, er wolle die verwirrende Uneindeutigkeit der Wirklichkeit nicht auflösen, sondern noch vertiefen. Und ich glaube, so etwas, die Wirklichkeit in ihrer Komplexität erfahrbar zu machen, das versucht Rachel Cusk und an ihren besten Stellen gelingt ihr das dann auch.
Zwiespältige Eindrücke vom Roman Parade von Rachel Cusk. Der wurde aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 170 Seiten. 25 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Nico Bleutke.
Straßenkritik. Mein Name ist Simone Schönbeck. Ich habe das Buch Krabbert von Ottfried Preußler gelesen. Und es hat mich sofort in den Bann gezogen. Mich hat die Geschichte von Anfang an fasziniert. Es geht um einen Waisenjungen, um Krabbert, der eine Ausbildung macht in einer Mühle zum Müller. Und dort gibt es einen Meister. Und man spürt schon von Anfang an, dass dieser Meister nicht nur Gutes im Schilde führt, sondern dass dort böse Kräfte am Wirken sind. Aber am Ende siegt dann doch der menschliche Wille gegenüber der bösen Macht. Und das finde ich sehr spannend und deswegen finde ich, ist das Buch, obwohl es ja schon sehr, sehr alt ist, immer noch zeitlos und es ist sehr empfehlenswert, auch gerade für Schulklassen oder für eigene Kinder. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit einem Gruselmärchen oder Gruselthriller.
In Stade hat Simone Schönbeck-Krabbert von Ottfried Preußler gelesen. Das Buch gibt es zum Beispiel beim Thienemann Verlag. Da kosten die 270 Seiten knapp 9 Euro. Ich bin fast nie ernst. Es lohnt sich zu selten. Das hat der Schriftsteller Erich Kästner über sich gesagt. Und um seinen Unernst, um seinen Humor geht's heute Abend in unserem Literaturfeature. Wobei Kästners Humor, der zeigt sich interessanterweise auch bei sehr ernsten und bis heute aktuellen Themen. Erich Kästner wurde mit 17 Jahren als Soldat in den Ersten Weltkrieg geschickt. Und nachdem er diesen Krieg erlebt hat, überlebt hat, ist er Pazifist geworden. Und als nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er Jahren in der Bundesrepublik wieder eine Armee entstehen sollte, da hat er sich eingemischt. Davon erzählt hier die Kästner-Spezialistin Christiane Rabe.
Vor allem hat er sich ganz massiv gegen Wiederbewaffnung für Frieden eingesetzt. Also er ist demonstrieren gegangen, also er hat auch die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse besucht. Also ihm war wirklich wichtig, dass er aufrüttelte, auch aus einer Verzweiflung heraus, vielleicht auch ein bisschen aus der Scham, dass er als einer, der im Dritten Reich ja geblieben war und irgendwie ein bisschen verkannte auch die Gefahr.
Und in seinem Schreiben hat sich Kästner auch mit dem Thema Krieg beschäftigt. Da kommt dann wieder sein Humor durch in seinem Buch Die Konferenz der Tiere. 1949 ist das erschienen. Weil die Menschen immer wieder Kriege beginnen, veranstalten die Tiere da eine Konferenz, um endlich Frieden für die ganze Welt zu erreichen.
Mit was für Humor er beispielsweise beschreibt, dieses Haus, in dem diese Tiere zur Konferenz zusammentreffen. Also mit welchen Ideenreichtum, das ist einfach auch Teil, glaube ich, des Verständnisses, des Schlüssels zum Humor von Erich Kästner.
Viele der Gäste hatten merkwürdige, zuweilen schwer erfüllbare Sonderwünsche. Aus dem Badezimmer des Delfins mussten beispielsweise 40 Kubikmeter Wasser abgelassen werden, damit er für seine Luftsprünge genügend Platz hatte. Leopold, die Giraffe, verlangte zum Wohnen nicht nur zwei übereinander gelegene Zimmer, man musste auch noch in die Decke des unteren ein großes Loch schlagen, damit das Tier den Kopf hindurchstecken konnte. Ulrich, die Eule, bestand auf einer Dunkelkammer.
Ein Ausschnitt aus unserem Erich Kästner-Feature. Ich bin fast nie ernst, es lohnt sich zu selten. Das senden wir kurz vor Kästners 50. Todestag, heute Abend um 19.30 Uhr hier im Deutschlandfunk Kultur. Ein beliebtes Urlaubsziel sind ja die vielen griechischen Inseln. Klar, da gibt es das Meer, tolle Landschaften, weiße Häuser. Und wenn man sich für Kultur interessiert, findet man da bestimmt auch was Antikes. Was die meisten weniger auf dem Schirm haben, das ist die Kultur der Gegenwart. Zum Beispiel das Poesiefestival auf Tinos, auf einer griechischen Kykladeninsel. Das Festival gibt es in diesem Jahr schon zum 10. Mal. Und eine der Eingeladenen, die wurde in Köln geboren, die Lyrikerin Elena Bay. Und die ist jetzt für uns am Telefon. Also hallo nach Tinos, guten Tag Frau Bay.
Hallo, guten Tag.
Machen Sie uns doch mal ein bisschen neidisch. Wie sieht das denn aus um Sie herum auf dieser Insel? Wahrscheinlich gar nicht so unschön, oder?
Es ist, ja, es ist sehr schön, sehr blau. Ich bin gestern mit allen anderen Lyrikern, die hier auf dem Festival gelesen haben und noch lesen werden, mit der Fähre aus Athen angekommen. Und genau, wir sind hier am Hafen in einem Hotel und ich beobachte gerade die Fähren beim Ein- und Ausfahren. Vielleicht hören wir das auch gleich. Und ja, es ist sehr, sehr heiß, sehr, sehr windig, was ja auch typisch ist für die Kykladen um die Zeit. Mhm. Und genau, und wir haben das Glück, für uns das Meer zu haben.
Und gestern haben Sie den ersten Tag des Festivals dann miterlebt oder den Auftakt. Was haben Sie denn da erlebt? Was wurde gelesen?
Also es sind im Rahmen dieses Festivals sind 15 Lyriker da, sind die meisten aus Griechenland, aber auch, es ist ein internationales Festival, es sind auch Lyriker da aus Spanien, aus den USA, Albanien ist dabei und ich lese etwas für, also bin quasi die für Deutschland da. Genau, die deutsche Vertretung. Und wir hatten, gestern haben wir erst einen hier am Hafen einen Poesiefilm angeschaut, einer griechischen Lyrikerin und haben Gedichte in unterschiedlichen Sprachen gehört. Also die meisten im Publikum waren Griechen, aber es waren auch viele dadurch, dass Tinos auch touristisch ist, auch internationales Publikum da. Und wir haben Harfe gehört von einer griechischen Musikerin, die auch viel in Deutschland, in deutschen Orchestern spielt. Mhm. Und Querflöte. So ging der Tag los. Heute ist für mich ein Highlight, denn heute gehen wir zusammen, machen einen Rundgang, die Schriftsteller und auch die Zuschauer durch ein sehr ungewöhnliches Dorf dieser Insel. Tinos ist recht groß und hat sehr viele Dörfer, die alle sehr unterschiedlich sind. Und dieses Dorf Volagas ist sehr speziell. Zum einen landschaftlich. Es ist umgeben von Felsen, die aus Magma entstanden sind. Mhm. Und vor Jahrtausenden schon. Und durch die Witterung so ganz ebenmäßig abgerundet sind. Und das Dorf ist quasi von diesen Felsen eingeschlossen. Für mich hat es eine sehr surreale Atmosphäre durch diese Felsen. Was ich sehr, sehr schön und besonders an diesem Dorf auch finde, ist, dass die Einwohner im ganzen Dorf auf die Holzläden, auf die unten auf die kleinen Gässchen, auf unterschiedlichen Wänden, also überall im Dorf, sind Gedichte eingeritzt und aufgemalt.
Ach was, da ist die Lyrik schon da, wenn sie hinkommen.
Die Lyrik ist da und wartet auf uns und wird von den 35 Einwohnern da auch sehr gepflegt. Und und so wird das Festival heute losgehen mit einem großen Spaziergang. Mhm. Und kleinen Entdeckungsspaziergang durch dieses Dorf. Und später werden Gedichte gelesen, auch wieder auf Griechisch und Englisch heute in einem kleinen Amphitheater, das sich da befindet in dem Dorf.
Wie kommen Sie eigentlich zu dem Festival? Haben Sie Verbindungen nach Griechenland?
Ich bin selber Griechin und schreibe auch auf Griechisch, aber zu diesem Festival komme ich in erster Linie durch das Goethe-Institut. Goethe-Institut ist auch ein Förderer dieses Festivals und schickt auch jedes Jahr jemanden, der deutsche Gedichte vorliest. Und da mein Gedichtband dieses Jahr herauskam, bin dieses Jahr ich für Deutschland dabei.
Ihr Gedichtband, Ihr erster Gedichtband, der heißt Das Grillenzirpen zwischen den Rippen. Das klingt auch schon so richtig nach einem griechischen Sommer, für mich jedenfalls. Was für Texte aus Ihrem Band haben Sie ausgesucht für das Festival?
Ich werde ein Gedicht vorlesen, in dem es um eine Fährenfahrt geht. Ein Gedicht mit dem Titel Seegefährten. Ein anderes, in dem es um den Umzug in eine neue Zeit geht. Das Gedicht heißt Transitzone. Und das ist auch durch Griechenland inspiriert. Habe ich vor einiger Zeit auf einer anderen griechischen Insel gelebt. Und wir haben eine Theatervorstellung gemacht, wo es um einen Kirschgarten ging, der abgeholzt werden soll, wie auch in Tschechows Kirschgarten. Und da etwas anderes hinkommen soll, etwas Modernes. Und dadurch wurde dieses Gedicht inspiriert, Transitzone, das werde ich vorlesen. Und in einem anderen geht es um vielleicht, um die Bedeutung des Wortes vielleicht. Und ein letztes, das ich vorlesen werde, ist sehr kurz. Und da geht es darum, was bleibt. Was zum Beispiel bleibt nach einem schönen Sommer im Urlaub oder nach einem schönen Erlebnis.
Und dieses Gedicht, was bleibt, haben wir schon verabredet. Das können wir jetzt auch von Ihnen hören. Also, bitte.
Sehr gerne. Was bleibt? Ein Vibrieren bis in die feinsten Verästelungen der Lunge. Der Farbenhagel auf der Haut. Das Grillenzirpen zwischen den Rippen.
Das ist das Gedicht, was bleibt. Ein Gedicht aus dem Band, Das Grillenzirpen zwischen den Rippen. Dieses Buch von Elena Bay ist in diesem Jahr im Nimbus Verlag erschienen. Und gerade ist Elena Bay beim Poesiefestival auf der griechischen Insel Tinos. Wenn Sie dieses Jahr nicht mehr vorbeischauen können dort, nächstes Jahr soll es die nächste Ausgabe des Festivals geben, dann wieder am letzten Wochenende im Juli. Frau Bay, dann vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben nach Tinos.
Ich danke Ihnen.